So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
Fußball Inside, der Expertenpodcast.
Ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der WAZ.
Blitz, Donner und ein Erfolgserlebnis in einer K.O.-Runde eines großen Turniers. Das war gestern in Dortmund ein besonderer Abend und wir werden hier heute bei EM Inside drüber sprechen. Tag zusammen mit dabei heute Funke Sportchef Sebastian Wessling.
Hallo.
Sein Stellvertreter Andreas Berten.
Guten Morgen.
Und unser DFB-Reporter Christian Wob zugeschaltet, wie schon gewohnt aus den letzten Wochen.
Morgen zusammen.
Hallo, ich habe es gerade schon so ein bisschen angerissen. Erstmal seit 2016, muss man sagen, im Viertelfinale eines großen Turniers. Falls ihr nur hört und nicht guckt, ist jetzt Sarkasmus, schwingt mit. Vielleicht überträgt es sich nur via Stimme nicht ganz so gut. Aber liebe Leute, ganz offen, erstmals seit der Europameisterschaft in Frankreich 2016 im Viertelfinale ist die Reputation des DFB jetzt gerettet.
Ach du je. Wo fangen wir denn da an? Also ich würde ja DFB und Nationalmannschaft mal so ein bisschen voneinander trennen wollen. Der DFB ist ja ein bisschen mehr, da gibt es ja auch noch diverse andere Brandherde und Baustellen, die es ja immer mal wieder gibt. Die Reputation der Nationalmannschaft gerettet ist vielleicht ein bisschen viel jetzt nach einem Viertelfinale. Ich meine, es gab Zeiten, da war alles unter Halbfinale eigentlich ein Misserfolg.
So sieht's aus.
Aber natürlich ist das, wenn man jetzt zurückblickt darauf, wie es die vergangenen Jahre waren, kann man schon sagen, dass das Turnier jetzt zumindest mal okay ist. Also ich finde jetzt, du hast jetzt das Achtelfinale gegen Dänemark überstanden, du wirst vermutlich, werden wir noch drüber reden, Viertelfinale gegen Spanien spielen. Wenn du dort ausscheidest, ohne vollkommen unter die Räder gekommen zu sein, kannst du hinterher trotzdem sagen, das Turnier war okay. Von daher ist natürlich die Reputation ein Stück weit wiederhergestellt. Und ich finde auch die Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt, wie sie Fußball spielt, wie sie aber auch neben dem Platz auftritt, auch die Interaktion mit den Fans, da ist schon vieles wieder repariert, was in den letzten Jahren in die Brüche gegangen ist, ist mein Eindruck.
Also schon ein großer Schritt nach vorne.
Ja, also dieses zwischenmenschliche Verhältnis, sage ich jetzt mal, zu den Fans ist in der Tat deutlich anders wahrzunehmen als bei den vergangenen Turnieren und auch in der gesamten Vorbereitung. Das ist einfach was anderes mittlerweile. Das haben sie erkannt, dass sie da tätig werden müssen. Rein sportlich betrachtet, sage ich mal, ist das Erreichen des Viertelfinals bei einer Heim-EM ja das Mindestziel. Danach kommen Gegner, gegen die man getrost ausscheiden kann, weil Deutschland einfach keine Mannschaft hat, die jetzt erstmal so von der Gesamtstärke her auf dem Papier betrachtet ins Halbfinale gehört. Muss man dann sehen, wie es gegen Spanien ausgehen wird. Ja, also Minimalziel erreicht, sage ich mal, würde ich sagen, mit dem Viertelfinale.
Ja, Christian, lass uns über dieses Achtelfinale reden. Als BVB-Reporter kennst du dich im Dortmunder Stadion ja bestens aus. Konnte man da noch alles wiedererkennen oder hat die UEFA das so zugeklebt, dass man gar nicht mehr so recht wusste, wo man war?
Ein bisschen viel Blau und Grün dazwischen und andere Wege, aber grundsätzlich war es immer noch genauso wie sonst, inklusive kleinem Regenschauer auf der Nordtribüne. Aber ja, ich glaube, das Dortmunder Stadion, das hat auch Josua Kimmich nach dem Spiel gesagt, hat gestern seinem Namen so ganz grundsätzlich alle Ehre gemacht in Sachen Stimmung. Also es war die beste Stimmung bislang bei dieser EM, bei deutschen Spielen, das ja logischerweise auch aufgrund der sportlichen Relevanz des Spiels völlig zu Recht.
Sebastian, du bist auch lange Jahre als BVB-Reporter im Signal Iduna Park unterwegs gewesen. Also es ist offensichtlich die Magie des Stadions. Es muss nicht Borussia Dortmund dort spielen. Und selbst wenn die gelbe Wand bestuhlt ist, kommt da noch ordentlich Stimmung auf.
Ja, also man muss das jetzt auch nicht vergleichen. Ich finde, Vereinsfußball und Nationalmannschaftsfußball sind ja zumindest in Deutschland schon auch unterschiedliche Dinge. Kann man nicht erwarten, dass es genauso ist. War es jetzt auch nicht. Also jetzt, wenn du jetzt die Champions League-Spiele zum Beispiel von Borussia Dortmund die Saison erlebt hast, das ist schon nochmal eine andere Dimension. Aber natürlich macht das was her. Allein schon die Größe des Stadions, ne? Und dann auf der Südtribüne die vielen Menschen, die da sind, die Bock haben, die Mannschaft zu feiern. Natürlich macht das was her und natürlich kommt dann da eine Stimmung rüber, die in diesem Stadion eher möglich ist als in anderen Stadien teilweise, auch ja wegen der etwas engeren Bauweise als an vielen anderen Standorten. Also klar, da spielt das Stadion eine große Rolle, aber spielt dann auch natürlich eine Rolle, dass das Spiel A, spannend war, B, am Ende in die richtige Richtung gelaufen ist und C, halt auch wichtig war. Ne? Also das spielt halt alles ineinander. Wenn das jetzt ein Freundschaftsspiel gewesen wäre gegen Ungarn, gut, Ungarn war jetzt auch Gruppengegner, aber du verlierst da irgendwie 0-2 und spielst bescheuert, dann wird auch im Dortmunder Stadion keine Stimmung aufkommen. Also es spielen ja immer viele Faktoren ineinander.
Ja, es ist ein wildes Spiel, lasst uns reingehen. Es war stellenweise vielleicht bescheuert, das werden wir gleich festhalten, wenn wir einen Strich drunter machen. Gehen wir rein mit den Jungs, die starten durften, die neu dazugekommen sind in die Startelf. Reden wir über Nico Schlotterbeck, David Raum, Leroy Sané. Andreas, deine Meinung, wie haben sich die Neuen eingefügt?
Ja gut, das werden die beiden Jungs sicherlich nochmal besser beurteilen können, weil sie im Stadion gesehen haben. Ich habe es nur vom Fernseher aus verfolgt. Nico Schlotterbeck sicherlich am ehesten zu nennen, da von gestern von den Neuen. Positiv, aber auch negativ, muss man sagen, weil wie er diesen einen Ball da vertänzelt hat, ganz ehrlich, das kann nicht gegen einen richtig konsequent guten und starken Gegner dann wirklich das Tor kosten, was am Ende vielleicht zum Ausscheiden führt. Natürlich, das Tor, das aberkannt worden ist, seine Kopfballstärke, ja, sehr gut. Der Pass zum 2-0 war herausragend gut, wie er da immer eben das komplette Spielfeld überbrückt hat mit einem Ball auf Musiala. Das war schon sehr, sehr stark. Wird die Frage sein, ob jetzt Julian Nagelsmann ihn im Viertelfinale doch noch wieder bringen wird, neben Antonio Rüdiger, sofern der gesund bleibt, oder ob Jonathan Tah zurückkommen wird. Leroy Sané, ja, bemüht ist immer so ein Wort irgendwie, das will man keinen, das will keiner über sich lesen sehen, wenn er irgendwie eine Beurteilung bekommt. Ich fand, er war schon anders als bei seinen Einwechslungen, also er hatte durchaus mehr Drive, er wollte zeigen, das ist nicht immer gelungen. Er hatte auch so eine Riesenchance, die er, muss man sagen, kläglich daneben setzt, das musste eigentlich ein Tor sein.
Weil es abseits war dann im Endeffekt, aber trotzdem muss er...
Ja, aber klar, ja. Ball muss ins Netz. Das wusste er zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, ne? Von daher, das fand ich schon so das waren die beiden interessantesten Figuren auf jeden Fall.
David Raum, noch ein Wort zu David Raum vielleicht, Christian, ein Mann, der punktgenaue Flanken schlagen kann, das gestern auch getan hat. Wie hat er dir gefallen als Mittelstädt-Ersatz?
Er hat genau das gemacht eigentlich, was man von ihm erwarten konnte. Mehr Schwung nach vorne gebracht, viel Flanken geschlagen, was vielleicht dann noch ein bisschen sinnvoller gewesen wäre mit einem kopfballstärkeren Stürmer vorne drin, aber das ist ja eine andere Geschichte. Aber bei all der Offensivkraft, die du mit Raum hast, und es kann in so einem Spiel wirklich auch eine Waffe sein, darfst du halt aber auch nicht vergessen, dass er hinten schon das ein oder andere Mal nicht gut aussah, hinterhergelaufen ist, dass da die Dänen doch Platz über seine Seite hatten. Also es wird jetzt auch mit Blick aufs Viertelfinale und möglichen Spielen danach immer so eine Risikoabwägung sein für Nagelsmann, ob er Raum nach wie vor spielen lässt, mit der Chance nach vorne was zu gestalten, aber eben hinten unsicher zu sein, oder ob er dann eben doch auf Nummer sicher geht mit Mittelstädt, der nach vorne nicht ganz so durchschlagskräftig ist, aber zumindest defensiv seinen Job da immer ganz gut gemacht hat.
Ich finde, dass die Ideen, die Julian Nagelsmann mit diesen Wechseln hatte, dass die sehr gut zu dem Spiel gepasst hat und dass die eigentlich auch weitestgehend aufgegangen sind. Also man kann das so ein bisschen vergleichen, das haben die, glaube ich, auch im Vorfeld, die haben sich ja das Schweiz-Spiel angeguckt und haben klar gesehen, okay, uns hat einfach Tiefe im Spiel gefehlt, wir haben zu viel irgendwie klein durch die Mitte und wenig mal einfach lange Bälle hinter die Kette oder mal Steilpässe. Dafür bringst du dann natürlich einen wie Leroy Sané, der einfach unfassbar Tempo hat. Und Breite brauchst du, gerade gegen diese Dänen brauchst du auch Breite. Die haben ihre Fünferkette, die haben die extrem offensiv stehenden Außenverteidiger, vor allem mit Mähle. Und dann, wenn du dann Breite im Spiel hast und sehr offensiv besetzt hast, die Flügel, und dann kannst du die halt auch sehr oft nach hinten pinnen. Das ist gerade in der Anfangsphase herausragend gut gelungen. Zwischendrin haben sie sich die Dänen dann immer mal wieder befreit. Aber so die Idee war klar zu sehen und ich finde, die war auch richtig. Und auch bei Leroy Sané, der sicher kein glückliches Spiel hatte, aber du hast trotzdem immer gesehen, wenn der am Ball war, dann passiert halt was beim Gegner. Ne? Dann gerät diese Abwehrkette in Unordnung, dann lassen die sich automatisch ein bisschen tiefer fallen, dann ist wieder Raum da für einen Gündogan, ein bisschen für einen Musiala und so. Also der hat schon was gemacht. Also der, ehrlicherweise war der ja jetzt auch nicht schlechter zum Beispiel, als Wirtz in den vergangenen Spielen war. Die sind halt leider beide aktuell nicht in bester Form. Das ist leider so, sonst wäre die deutsche Mannschaft vorne noch einen Tacken stärker. Aber grundsätzlich, finde ich, sind die Ideen des Bundestrainers die richtigen gewesen und größtenteils auch aufgegangen. Ich fand auch richtig, weil die Frage nehme ich jetzt vermutlich vorweg, Kai Havertz aufzustellen vorne drin.
Wir können gleich nochmal im Detail drüber reden, aber
ja. Weil du ja in ganz vielen Szenen gesehen hast, was er dir kreiert. Ne? Also es gab ja viele diese Langbälle von Rüdiger hinter die Kette, wo dann Havertz den Ball aufnimmt. Er muss natürlich mindestens ein Tor aus dem Spiel heraus machen. Also dieser Kopfball muss eigentlich drin sein, den er irgendwann hat. Er läuft einmal frei aufs Tor zu, der muss eigentlich auch drin sein. Aber er kreiert natürlich auf der anderen Seite auch Dinge, die dir ein Niklas Füllkrug in dem Sinne nicht kreiert. Ne? Also es ist jetzt ein bisschen unfair, die Szene herauszupicken, aber es gab eine direkt nach seiner Einwechslung. Da wird er irgendwo knapp hinter der Mittellinie mit dem Rücken zum Tor angespielt und ihm verspringt einfach der Ball, ja, er rutscht weg und der Angriff ist vorbei. Ne? Und genau das sind die Sachen, die Kai Havertz nicht passieren. Deswegen, ja, ist das immer eine Abwägung. Also Klar. Der macht dir natürlich die Buden vielleicht vorne ein bisschen besser rein, aber vielleicht kommt der Ball gar nicht erst so weit, weil er vorher schon vertändelt wird. Ich fand es grundsätzlich richtig, auch gegen diese Kanten da mit Kai Havertz anzutreten, aber das kann man sicher debattieren.
Ja, vielleicht muss man ja auch gar nicht überlegen, muss Kai Havertz auf die Bank oder aufs Spielfeld, sondern vielleicht nur an anderer Stelle auf dem Spielfeld. Ja, man kann ihn ja auch in der Dreierkette dahinter hinter Füllkrug spielen lassen. Das wäre gestern auch, glaube ich, ganz okay gewesen, zumal, du sagst gerade auch schon, Wirtz, von dem alle gedacht haben, das könnte der große deutsche EM-Star werden, ist einfach nicht so gerade in Form. Er hat auch schon das Europa-League-Finale nicht sonderlich gut gespielt, ehrlich gesagt. Leroy Sané, gut, sind jetzt beides nicht unbedingt Kandidaten, auf die man setzen muss in der aktuellen Verfassung.
Wir können gleich nochmal wir gehen gleich nochmal ein bisschen tiefer in diese Debatte rein. Lass uns über die Anfangsphase dieses Spiels reden. Das, was du gerade beschrieben hast, das hat die Mannschaft wirklich 20 Minuten sehr gut gemacht. Julian Nagelsmann sagte ja sogar nach Abpfiff, das waren die besten 20 Minuten, die wir in diesem Turnier überhaupt gespielt haben. Und dann verliert Deutschland ein Stück weit den Faden, den Rhythmus. Lag das an den Dänen oder war irgendwie, also natürlich immer irgendwo am Gegner, wenn du dein Spiel nicht mehr so spielen kannst, wie du das gerne hättest. Aber man hatte ja in den ersten 20 Minuten das Gefühl, dass diese Dominanz nicht zu brechen ist. Was war ab der 20. Minute, ab der 21. Minute anders?
Ich weiß gar nicht mehr, welcher Philosoph es war, aber irgendeiner hat mal gesagt, Fußball ist ein einfaches Spiel, das verkompliziert wird durch die Anwesenheit des Gegners. Ja. Also das ist natürlich immer ein Zusammenspiel. Also die ersten 20 Minuten waren herausragend gut. Auch vor allem gegen den Ball. Ne? Also die Ideen sind ja gar nicht aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Die wurden ja sofort immer die Bälle zurückerobert. Und das Manko ist natürlich dann, wenn du in der Phase ein Tor machst, dann geht dir, glaube ich, auch im Anschluss das eine oder andere vielleicht sogar noch leichter von der Hand. Das war ja das große Defizit im deutschen Spiel. Sie haben einfach die Chancen nicht genutzt, sonst hätte das ein sehr viel entspannterer Abend werden können. Und danach hat man schon gesehen, die Dänen haben sich so ein bisschen angepasst. Die haben ein bisschen anders aufgebaut. Die haben schon sehr viel früher das Spielfeld sehr breit gemacht, sehr viel rüber verlagert. Und dann kam das deutsche Pressing nicht mehr so zur Geltung. Also das ist dann ein Faktor. Und darauf hat die deutsche Mannschaft eine ganze Weile gebraucht zu reagieren. Nach der Regenpause, haben sie dann wiederum ein bisschen angepasst. Dann lief es wieder besser. Ich will jetzt hier nicht zu klein im Taktischen werden. Aber da hat man halt so gesehen, dass mit relativ, nicht simpeln, aber so mit einigen Umstellungen, Kniffen kann man halt so ein Spiel auch so ein bisschen verändern. Das ist den Dänen gelungen, das ist dann wieder den Deutschen gelungen. Ja. Da haben sich die Dänen wieder angepasst. Also das ist ja auch keine schlechte Mannschaft. Da spielen ja, wenn du so den Kader durchgehst, die spielen ja durchaus viele in der Premier League und sind dort auch durchaus Leistungsträger. Also das ist ganz, ganz verkehrt, ist diese Mannschaft nicht. Deswegen kann man jetzt auch nicht erwarten, dass man die irgendwie 90 Minuten in deren Strafraum einschnürt. Ein bisschen mehr hätte schon sein dürfen, finde ich. Vor allem hätte man ein Tor machen müssen. Aber klar ist am Ende ein Zusammenspiel aus beiden immer.
Am Ende ist es ja auch ein sehr VAR-geprägtes Spiel gewesen. Ja. Auch darüber, ich werde gleich auf deinen Kommentar zu sprechen kommen, den du zum Thema verfasst hast. Aber vielleicht zunächst Christian. Nico Schlotterbeck, am Ende hat er ein gutes Spiel trotz Fehler gemacht. Das wäre natürlich eine super romantische Geschichte gewesen, hätte sein Tor da kurz nach Anpfiff direkt gezählt. Wie hast du es denn von der Pressetribüne aus gesehen, dieser Block von Joshua Kimmich, der letztendlich dazu geführt hat, dass das Tor nicht gezählt hat? Hätte man das Spiel da laufen lassen müssen oder nicht? Deine Meinung dazu?
Ja, es erinnerte an so einen Basketball-Block und ich habe auch solche Szenen schon in der Bundesliga das eine oder andere Mal gesehen, die dann nicht abgepfiffen worden sind. Sogar der DFB, wenn man auf der Akademie-Seite schaut, der empfiehlt Blöcke für taktische Varianten bei Eckbällen. Aber Kimmich stellt natürlich schon extrem seinen Körper in den Mann rein und auch aktiv. Wahrscheinlich hätte er es gar nicht machen brauchen, weil der Däne wäre ja trotzdem aus seinem Spielrhythmus oder aus seinem Laufrhythmus gekommen und hätte diese Zehntelsekunde gebraucht, um hinter Schlotterbeck hinterherzulaufen. Also selbst ohne den Dänen wegzuchecken, wäre die Anwesenheit von Kimmich, wie er einfach nur ein bisschen im Laufweg steht, schon ausreichend gewesen, um Schlotterbeck frei zu bekommen. Ich glaube, dass wir eine ähnliche Diskussion wie vom dänischen Trainer Juhlmann, der sich über Videobeweis in Sachen Abseits und Handspiel aufgeregt hat, hätten wir auch auf deutscher Seite gehabt, wenn das Spiel gestern anders ausgegangen wäre, weil ich finde, das hätte nochmal größer werden können, wenn das Spiel eben anders ausgegangen wäre.
Wie habt ihr das gesehen? Tick too much?
Den Kimmich-Block jetzt? Ja. Ich finde, man kann das so pfeifen, aus dem einfachen Grund, weil er diesen einen Schritt macht in den Gegner rein und dann auch also stehen bleibt. Also er braucht ja nur zu kreuzen und weiterzulaufen. Dann ist der Däne schon irritiert, muss er irgendwie anhalten oder um Kimmich rumlaufen und dann ist es kein Foul. Ja. So, er stellt ihn halt so rein, blockt ihn weg und dann kann man es pfeifen. Ist so ein Kann-Muss-Nicht-Ding, ehrlich gesagt, hat man schon vieles gesehen, weniger, was gepfiffen worden ist und wiederum viel mehr, was nicht gepfiffen worden ist, also
ermessen also.
Ja, ich fand's einen sehr harten Pfiff. Ich finde halt auch immer, das ist so ein klassisches Beispiel, wie unterschiedlich Zweikämpfe im Strafraum bewertet werden, weil natürlich hätte nie im Leben jemand Elfmeter gepfiffen, wenn Kimmich der Abwehrspieler gewesen wäre und der andere der Angreifer. Ne? Genau. Deswegen ist das für mich ein sehr harter Pfiff. Ich finde, so im Kontext dessen, was normalerweise im Fußball gelaufen wird, fand ich es zu hart. Andererseits hat die UEFA vorher auch gesagt, dass sie auf solche Rangeleien im Strafraum mehr achten wird. Klammer auf, da muss man mir erst recht erklären, warum Deutschland gegen die Schweiz keinen Elfmeter bekommen hat, Klammer zu und so weiter. Aber ich fand's zu hart. Ich fand den Schiri insgesamt nicht gut in der Zweikampfbewertung an vielen Stellen. An der Stelle, das ist jetzt nicht falsch gewesen so, aber ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, es wird nicht gepfiffen, weil so brutal ist Kimmich jetzt auch nicht in den Rhein gegangen. Der hat einen Schritt gemacht, der hat ihn jetzt aber auch nicht irgendwie volle Kanne über den Haufen gerannt. Ja, am Ende ist eine dieser Sachen, da gibt es halt einfach diesen Ermessensspielraum und zum Glück ist es ja jetzt am Ende auch nicht entscheidend gewesen. Also
am Ende ist es nicht entscheidend gewesen. Nico Schlotterbeck konnte sich ja dann auch noch auszeichnen in diesem Spiel durch einen Assist, aber zunächst gab es mal die Spielunterbrechung und ich war mir jetzt nicht mehr sicher, wann ich sowas zuletzt gesehen habe. Also du hast ja wirklich im ersten Moment, Andreas wird mir recht geben, wenn du von oben drauf guckst und nur das Grün siehst, dann fällt dir als TV-Zuschauer ja gar nicht auf, wie heftig es da geschüttet hat. Dafür brauchte man erst eine andere Einstellung, ja, wo man mal das Flutlicht so ein bisschen gesehen hat. Gut, was wir als TV-Zuschauer natürlich mitbekommen haben, dieser unglaublich laute Donnerknall, kurz nach dem Blitz wurde ja die Partie dann auch unterbrochen. Und also, Sebastian, Christian, nehmt uns mit. Also es waren ja vier Wasserfälle, die an den Ecken des Stadions wirklich in den Innenraum niedergegangen sind. Wahnsinn.
Ja, das hat sich auch angebahnt. Ne? Also wir haben da halt auf der Tribüne gesessen. Und du hast sehr gut gesehen, also dass da was kommt. Also es zog richtig dunkel der Himmel zu und dann sahst du schon die Blitze eine ganze Weile vorher. Und es war klar, also ich meine, es war ja auch vorher angekündigt, das könnte passieren. Man hatte gehofft, es passiert später, erst nach dem Spiel. Aber dann sahst du schon, da braut sich ordentlich was zusammen. Und dann im Stadion, es war vollkommen klar, dass du da unterbrechen musst. Es war unfassbar windig dann, es hat geplästert wie sonst was. Und es war halt wirklich gefühlt das Gewitter eine Weile direkt über dem Stadion. Also es war unfassbar nah dran, war das einzig Richtige, das zu unterbrechen, ja, und die Wasserfälle, das mag Christian ja vielleicht zwei, drei Sätze zu sagen, das ist natürlich auch ein kurioses Bild.
Ja, also das war ganz cool, also ich glaube, die Dänen sind ja jetzt nicht unbedingt beste Sommerwetter gewöhnt, sondern eher so Regen wie gestern und dann hatten die, man muss sich vorstellen, dass unten halt auf der Nordtribüne, wo sonst der bei Bundesligaspielen der eigentliche Gästeblock ist, der ist relativ nah am Spielfeld. Das heißt, es ist nicht mehr so wirklich überdacht und deswegen konnte halt der Regen vom Dach wieder in, ja, zwei Wasserfällen komplett in diesen Gästeblock reinströmen. Und dann hatten die sich halt irgendwie das T-Shirt ausgezogen, so ein bisschen da drin im Regen getanzt. Also es war so eine EM-Szene, die dann auch in Erinnerung bleiben wird, genauso wie die deutschen Fans, die dann irgendwie so ein bisschen selbstironisch, oh, wie ist das schön, singen. Also es war schon irgendwie so eine coole Atmosphäre eigentlich während dieser Unterbrechung, weil ja im Endeffekt auch jetzt dann, nachdem die Spieler dann vom Platz waren, keine Gefahr mehr war.
Ja, also stimmungsvolle Bilder auf jeden Fall. Die Jungs und Mädels, die sich unter ihren Deutschlandflaggen, unter Choreomaterial irgendwie noch vor dem Regen verstecken. Und du hast es angesprochen, Christian, so leicht schafft man es im Prinzip in die ganze Welt. Einfach im Signal Iduna Park mal ein bisschen duschen und das Dänemark-Trikot kurzzeitig ausziehen. Sehr, sehr schöne Bilder. Und Sebastian, du hast es gerade schon erwähnt, diese Unterbrechung hatte für die deutsche Nationalmannschaft durchaus Nutzen, sagte Julian Nagelsmann ja auch. Nach Abpfiff man konnte noch mal so ein bisschen in die taktische Analyse gucken. Da hat man jetzt nicht über Schuhwerk oder so geredet. Nein, es ging direkt an die Bilder, mal zu gucken, was machen die Dänen denn gut. Und Nagelsmann, Staff und Mannschaft haben erkannt, dass zwei Verteidiger immer sehr aggressiv ins Mittelfeld verteidigen. Mhm. Und du hast dann nach Wiederanpfiff sofort gemerkt, die Räume, die da entstehen, die weiß die Mannschaft jetzt besser auszunutzen.
Ja, genau. Da gab es ja, glaube ich, jetzt muss ich gucken, ob ich zeitlich richtig... Doch, da gab es ja dann relativ schnell diese Doppelchance, ne? Durch den Kopfball von Kai Havertz und danach den Kopfball von Nico Schlotterbeck. Also da haben sie sehr schnell gesehen, genau das haben sie sich zurechtgelegt, dass sie jetzt aggressiver in diese Lücken reinstoßen, die Abwehr ja dann lässt. Das ist ja immer das Risiko, wenn du als Abwehrspieler so aggressiv nach vorne verteidigst, dann hast du ja logischerweise irgendwie Lücken im Rücken und die musst du dann aggressiv bespielen. Das haben sie dann gemacht, hat sich nicht sofort ausgezahlt, aber ja, das war klar zu sehen. Das hat auch, ich glaube, Manuel Neuer war es gesagt, also diese Pause hat uns gut getan, weil wir nochmal zwei, drei Dinge besprechen konnten. Ja, aber sollte dann ja noch etwas dauern, bis es dann auch einen Ertrag gezeigt hat.
Ja, und damit können wir die VAR-Debatte offiziell eröffnen. Die reinen Hörer haben ja dein Gesicht gerade nicht gesehen, als ich das Thema nur angesprochen habe. Du hast tatsächlich auch einen Kommentar dazu veröffentlicht und stellst die Frage, diese VAR-Geschichten, ist das noch im Sinne des Fußballs? Letztendlich hat Dänemark die deutsche Nationalmannschaft geschockt nach Wiederanpfiff, war relativ schnell wieder da, Andersen macht das Tor. Aber Delaney steht ja wirklich mit dem dicken Zeh im Abseits. Und da muss man ja, also am Ende hat es natürlich uns, hat es der deutschen Nationalmannschaft geholfen und im Gegenzug hast du dann diesen Elfmeter bekommen. Auf der anderen Seite muss man sich ja wirklich fragen, diese Abseitsposition, muss die als Abseits gepfiffen werden?
Ja, es ist natürlich komplex. Also einerseits muss man natürlich sagen, regeltechnisch ist das komplett
keine
richtig,
Frage.
Ist beides richtig entschieden gewesen. Ne? Also so, das ist... aber es ist natürlich am Ende die Frage, ist das so im Sinne des Sports? Also das ist, gerade bei Abseits hat man diese Debatte ja immer wieder. Ich bin grundsätzlich ein totaler Verfechter des Videoassistenten, weil ich finde, er macht es einfach an vielen Stellen besser, gerechter. Es hat Szenen gegeben bei diesem Turnier. Da wäre es absurd gewesen, wenn er da nicht eingegriffen hätte. Nehmen wir beispielsweise das erste Spiel, da Elfmeter und Rot gegen Schottland. Also das war ja der korrekteste Videoeingriff aller Zeiten, was der Schiri da übersehen hat. Aber in solchen Fällen tue ich mich halt schwer, ne? Weil das ist wirklich, das ist dann irgendwie, das hat Ruven Schröder mal gesagt, als noch auf Schalke war, die sollen jetzt nicht Kaufhausdetektiv spielen und das ist so ein bisschen, hast du das Gefühl dann, wenn es da irgendwie so eine Fußspitze ist. Das ist natürlich am Ende richtig, ich weiß auch gar nicht, wie man es besser lösen kann, weil du kannst ja nicht sagen, so, wir haben 5 cm Toleranzbereich, dann fragt der nächste, ja, 5 cm, warum nicht 6? Ne? Also, ja. Das ist wieder knapp, aber irgendwie habe ich ein Störgefühl, wenn es so Szenen gibt, wo niemand außer Manuel Neuer, der ja immer den Arm hebt, niemand auf die Idee gekommen wäre, da zu sagen, oh, das war jetzt aber klar Abseits. Und selbst wenn dieses Tor gegeben worden wäre und man hätte hinterher Zeitlupen angeguckt, hätte ja auch niemand so richtig klar sagen können, war es jetzt eigentlich Abseits oder nicht? Und alle hätten gesagt, jo, dann ist okay. Dann machen wir es im Zweifel für den Angreifer. Und auch bei dem Handspiel tue ich mich schwer. Also das ein bisschen weniger schwer, weil der hat natürlich den Arm draußen und der Ball streift ihn, aber es hat auf dem Feld ja niemand wahrgenommen.
Niemand.
Das hat auch Kai Gündogan gesagt. Keiner von uns hat irgendwie reklamiert, weil wir das gar nicht gemerkt haben. Und das ist am Ende auch richtig, aber es ist irgendwie auch ein harter Elfmeter. Ne? Also deswegen habe ich da so ein Störgefühl und ich habe jetzt auch gar nicht irgendwie kommentiert, der VAR muss weg und alles kacke so, sondern gesagt, also man muss sich vielleicht doch nochmal hinsetzen und Gedanken machen, wie ist das mit einer Eingriffsschwelle, wie ist das mit Sinn und Unsinn, ist das noch im Sinne des Fußballs, wenn hier irgendwie der arme Delaney dafür bestraft wird, dass er etwas zu große Füße hat. Letztlich, ne? Also es ist natürlich total schwierig. Also ich weiß auch nicht die perfekte Lösung, aber vielleicht muss man da schon sagen, dann ist auch bei einem Abseits vielleicht eine Eingriffsschwelle nicht direkt bei 0 Zentimeter, sondern vielleicht so ein bisschen mehr, wo es eher einen Einfluss hat. Aber ich tue mich schwer, merkt man ja.
Ja, aber also ich finde, wenn man jetzt über in einen VAR im Sinne des Fußballs debattiert, du kannst ja nicht sagen, irgendwie, ja, hier ist ein bisschen Abseits okay, ein bisschen, ein bisschen über der Linie, der Ball ist nur einen halben Zentimeter hinter der Linie, ach komm, dann lassen wir den nochmal auf der Linie. Das sind ja nun mal faktische Entscheidungen. Ist jemand Abseits, ist jemand nicht Abseits? Bums. Man kann diskutieren, ist Abseits noch zeitgemäß, zum Beispiel.
Aber du machst ein Fass auf, wenn du diese Diskussion beginnst.
Ja, aber ich meine, der VAR ist doch dazu da, tatsächlich um solche Unkorrektheiten aufzudecken, die eben das menschliche Auge nicht sehen kann. Natürlich hat sich Delaney, weil er sich die Fußnägel nicht richtig geschnitten hat, keinen elementaren Vorteil dadurch in dieser Situation gehabt. Aber er war nun mal eben ein Stückchen im Abseits. Und genauso gut, man kann über Sinn und Unsinn dieser Handregel diskutieren. Aber wenn sie nun mal so ist und so ausgelegt wird, das ist ja jetzt nicht der erste Elfmeterpfiff dieser Art, den wir da so jetzt gesehen haben, ne? Dann ist es halt eben korrekt, wenn eben der Schiedsrichter darauf hingewiesen wird, immer, du hast übrigens was übersehen, finde ich jedenfalls. Ja, ich meine, wir erleben ja auch, ehrlich gesagt, wir sind ja überhaupt das VAR so überdrüssig, weil wir ihn aus der Bundesliga kennen, wie er da gehandhabt wird. Also der VAR wird definitiv nicht ideal ausgelegt und genutzt in meinen Augen. Und er darf und kann auch gar nicht in Anspruch haben, jeden Fehler zu erkennen und 100% Korrektheit im Spiel herbeizuführen. Aber ich finde schon, dass wir in einem Bereich sind, wo du auf dieses elektronische Hilfsmittel zurückgreifen musst, weil es eben halt auch nicht mehr einzig und allein irgendwie ein Spiel von zwei Mannschaften am Sonntagmorgen um 11 Uhr in der Kreisliga ist, sondern halt eben ein hochgezüchtetes Wirtschaftsunternehmen Profifußball ist, wo es eben jetzt nicht bei einem Turnier logischerweise, aber halt in der Bundesliga auch um Abstieg und Klassenerhalt und um Arbeitsplätze geht. Und da finde ich, kann man das auch berücksichtigen.
Am Ende ist es fair, das kann man sagen, weil die Technik greift und gilt für alle. Ein Geschmäckle hat es natürlich trotzdem. So ein Oh, come on hat das natürlich bei mir ausgelöst, als dann in den TV-Bildern die Grafik gezeigt worden ist. Da sieht es ja dann nochmal in dieser 3D-Animation nochmal ganz besonders aus, wenn man da wirklich sieht, das war der große C. Und am Ende bei dieser Elfer-Situation, Christian, es gibt ja diese Sensorik letztendlich, dieses Sensorsystem, was die Ballkontakte erkennt, und auch das lügt ja nicht. Jetzt haben Sebastian, Andreas und ich unsere Meinungen dazu abgegeben. Wie stehst du zu dem ganzen Ding? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also ich kann mich da ehrlich gesagt nur anschließen. Ich finde immer ich finde erstmal grundsätzlich, dass wir beim Videobeweis, zumindest bei dem Turnier jetzt, insofern einen Fortschritt haben, als dass es zumindest transparent auf den Anzeigetafeln auch erklärt wird, was gecheckt wird und zu welcher Entscheidung man kam und warum. Das ist erstmal, finde ich, ja schon mal ein Kritikpunkt, den sich die Verbände da angenommen haben. Grundsätzlich halte ich es aber für, ja, es ist einfach ein unbefriedigendes Gefühl, über ein Tor im Stadion zu sehen und nicht zu wissen, ob es dann letztendlich zählt, weil nochmal immer irgendeine Kleinigkeit gefunden wird. Natürlich ist das völlig richtig, dass, wie gerade schon gesagt wurde, dass hier in den beiden Entscheidungen so entschieden wurde, wie es dann gemacht wurde vom Schiedsrichter, weil es eben zwei Regelverstöße gab, ein Handspiel und eine Abseitssituation. Aber insgesamt nimmt es natürlich irgendwie diesen emotionalen Kick, den ein Fußballspiel auslösen kann. Aber das ist jetzt eher dieser emotionale Faktor Fußball, der wo man einfach schauen muss, ob inwiefern man den berücksichtigen kann in diesem ganzen wirtschaftlichen und technischen Komplex, den Andreas jetzt gerade auch erklärt hatte. Also ich bin da hin und her gerissen. Ich glaube halt auch schon, dass es grundsätzlich vieles besser geworden ist dadurch, aber eben in gewissen Punkten absolut nachgeschärft werden müsste.
Aber die Alternative ist doch, wenn dann dazu, nur den komplett abzuschaffen, weil, wie gerade schon gesagt, du kannst ja jetzt nicht irgendwie sagen, ja, Fußspitze plus 10 Zentimeter Karenz, weil er sich dadurch keinen Vorteil eigentlich verschafft. Das ist ja dann nicht messbar, beziehungsweise dann hast du ja noch mehr Diskussionen demnächst irgendwie.
Ja, also wenn du mit abseits würde ich
da auch Toleranz reden. Genau. Schon. Also ich kann das verstehen, was Christian sagt, dass natürlich ein Schuss Emotionalität verloren geht. Das ist auch sicherlich schade. Aber wenn, dann müssten sich halt alle darauf einigen, okay, gut, dann kehren wir halt zum System zurück. Wir leben mit Fehlern, was natürlich nicht heißt, dass demnächst dann alle sagen, ja gut, hat der Schiedsrichter halt leider falsch gesehen, müssen wir mit leben, sondern wir werden natürlich trotzdem wieder alle auf ihm rumhacken, was für ein blinde Vollnuss er doch sei. Also damit ist ja auch keinem geholfen, ehrlich gesagt.
Wobei,
ja, das Gefühl ins...
Christian, Entschuldigung.
Ja, weil, genau, weil das Problem ist da jetzt gestern auch nicht wieder bei der zweiten Szene ist ja nicht der Videobeweis das Problem, sondern die Handspielregel an sich. Also wir haben ja zum Beispiel im Tennis haben wir es ja auch mit dem Hawkeye, der das genau entscheiden kann, ob der Ball jetzt einen Millimeter im Aus war oder nicht. Und da meckert ja irgendwie auch keiner drüber. Und ich finde das auch bei den Absatzsituationen in Ordnung. Aber eben diese Geschichte mit dem, wie Jolmann das sagte, wir müssten ja eigentlich dann dafür wir müssten ja eigentlich dann die Verteidiger dazu bringen, mit den hinten hinterm Rücken zu laufen und da kannst du dich ja nicht mehr vernünftig bewegen. Und solange eben diese Regel über, also diese Handspielregel, dieses, wo auch gewisser Ermessensspielraum da ist und irgendwie, wo das komplette Regelwerk unbefriedigend ist. Also da müsste halt jetzt nachgeschärft werden. Oder eben die Hemmschwelle vom Videoschiedsrichter so erhöht werden, da einzugreifen. Das ist halt nur, wenn es wirklich ein eklatanter Regelbruch ist und wo irgendwie ein Tor oder so verhindert wird. Also nicht jetzt auf diese Situation gestern bezogen, sondern ganz grundsätzlich, dass man da irgendwie die Hemmschwellen verändern müsste, weil wir hatten in der Bundesliga, glaube ich, mal so eine Phase von 3-4 Wochen, wo gefühlt in jedem Spiel irgendjemand den Ball im Strafraum in die Hand bekommen hat und das immer wieder geprüft wurde. Und so kann es halt nicht weitergehen, finde ich. Also ich finde, dass da was verändert werden muss.
Ja, es ist halt die Uneinheitlichkeit, ehrlich gesagt, bei Regeln. Sebastian sagte vorhin, du wirst schon viel, viel früher. Also der Verteidiger kann im Regelfall an dir zerren bei Strafraumsituationen. Da musst du ihn schon wirklich mit dem Bodyslam irgendwie auf den Boden klatschen, damit dann ein Elfmeter gepfiffen wird. Andersherum Stürmer wie jetzt Kimmich, der halt einen Block stellt, irgendwie wird schon als Foul gepfiffen. Ja. Und genauso gut, also Sam, man spielt sich ja die meisten Chancen, wenn man irgendwie die Seite rauf und runter läuft und irgendwie dann den Ball reinflankt, in der Hoffnung, dass er irgendeinem Verteidiger an die Hand springt, ehrlich gesagt, weshalb dann sofort ein Elfmeter gepfiffen wird. Da muss man dann halt entweder über die Regeln dann diskutieren, was sinnvoll ist. Und dann muss man sich aber auch damit abfinden, was am Ende entschieden wird. Wenn gesagt wird, diese Berührung reicht schon, ja, dann ist es halt so.
Um zurück zum Spiel zu kommen, Stand jetzt waren die Entscheidungen, die gestern getroffen worden sind, alle richtig. Es waren keine Fehlentscheidungen. Die Diskussion, man merkt es in dieser Runde wieder, und wir haben die Diskussion ja hier auch in diesem Studio schon häufiger geführt, sie reißt nicht ab, sie bleibt auch interessant. Vielleicht ein ganz kurzes Wort noch zum Thema Emotionen. Ich habe in den Stadien so ein bisschen das Gefühl inzwischen, die Fans und auch die Spieler haben gelernt, dass dann die Emotion nochmal reaktiviert wird. Also es gibt ja dann diese VAR-Check-Geschichte, also in der Bundesliga war es ja so, Check beendet. Ne? Und dass dann nochmal gejubelt wird, hattest du ja schon. Also diese Situation, dass die Spieler und die Fans dann zurück in diese Emotionen gehen, die gibt's ja, aber ja. Ist natürlich nicht so ehrlich, nicht so direkt wie der Ball ist im Tor, die Fahne bleibt unten.
Ja, aber das war ganz hübsch vor dem Elfmeterpfiff. Also es war ja irgendwie absehbar, da wird was kommen und da hast dann die Fans haben sich dann halt schon vorbereitet. Du hast so gehört, wie es im Stadion immer lauter wurde, so wie es manchmal von einem Eckball oder so hast. Ja. Die haben das also so ein bisschen damit gespielt. Ganz nett, ja, aber also. Ja, ich glaube, wir machen das Thema jetzt vielleicht sogar schon fast zu groß angesichts all dessen, was in diesem Spiel passiert ist.
Absolut.
Und dafür, dass der VAR am Ende ja nun nicht entscheidend war und jetzt auch, ja. Zumindest da sind wir uns ja einig, dass alles regeltechnisch korrekt war. Also von daher,
weg da. Es gab einen Elfmeter, Kai Havertz konnte den zweiten ruhenden Ball verwandeln, aus dem Spiel heraus hat er es nicht geschafft. Elfer grandios geschossen und ab dem Punkt, Deutschland weiter wieder gut im Spiel. Und letztendlich konnte man ja dann aus dem Spiel heraus noch genau diesen Akzent setzen, die Schwächen, die man ja schon aufgezeigt hat, konnte Musiala dann veredeln. Super Zuckerball von Schlotterbeck auf Musiala, der geht durch, läuft von links in den 16er, an den 16er ran, langes Ecktor. Übrigens genau die gleiche Situation, die Havertz schon einige Minuten vorher hatte. Ne?
Ja, absolut. Da war es, glaube ich, was Havertz so ein bisschen die Sache schwer gemacht hat, ich bin mir ganz sicher, der hatte die ganze Zeit im Kopf, ich lege quer auf Leroy Sané. Mhm. Also zumindest hat er ein paar Mal rübergeguckt und dann wird Leroy Sané blöderweise zu Fall gebracht. Und dann hat er sich umentschieden und dann den Ball am Tor vorbeigedrippt. Der muss den natürlich machen, keine Frage. Also ich finde, wenn du als Stürmer allein aufs Tor zuläufst, dann musst du den machen oder musst zumindest an einer überragenden Parade des Torhüters scheitern. Das ist immer so mein Anspruch. Also manchmal gibt es dann so der Torhüter halt einen Welttag und kratzt irgendwie den Ball raus, aber wenn du ihn am Tor vorbeisetzt, finde ich schon immer, da hast du auf jeden Fall was falsch gemacht, logischerweise. Also das war eine von dann auch recht vielen Chancen in der Endphase, die sie dann vergeben haben.
Now y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food and y'all know I like saving money too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Und das haben wir ja schon gesagt, das ist das Manko. Das muss besser werden, wenn du jetzt, je weiter du kommen willst im Turnier, dann hast du vielleicht nur mal 1, 2, 3 Chancen pro Spiel.
Ja. Ja. Aber so wie Neuer zum Beispiel ja gegen was Heulund, glaube ich, ne, gegen einer da gehalten hat. Also das war ja eine vergleichbare Situation. Also nicht ganz so allein auf ihn zugelaufen wie halt Havertz, aber den muss man ja auch erstmal berühren. Ich will gar nicht sagen parieren, weil in so einer Situation wirst du häufiger halt auch eben angeschossen, als irgendwie, als dass du eine richtig konzentrierte Parade machen kannst aus der Distanz. Aber das war halt eben auch ein bisschen der Unterschied gestern, ehrlich gesagt. Bei allen Zweifeln, die Manuel Neuer begleitet haben bei diesem Turnier, es war jetzt nicht so extrem viele Paraden, die er zeigen musste, aber er war in einem Moment, wo man ja auch denken konnte, hui, das könnte jetzt aber tatsächlich hier so ausgehen, dass das Turnier für Deutschland mit dem Achtelfinale beendet ist, dass er mit dazu beigetragen hat, dass eben Deutschland dann doch noch sich drehen und weiterkommen konnte.
Gilt auch für Toni Rüdiger, den müssen wir da auch nochmal mit reinnehmen, der dann irgendwie immer noch den Fuß mit reinbekommt und dann gerade gegen Ende in der Nachspielzeit dann auch diese erfolgreichen Abwehraktionen frenetisch feiert. Das ist der Psycho-Rüdiger gewesen und ich meine das total positiv. Wir haben gerade im Vorgespräch schon kurz über Toni Rüdiger geredet. Und einheitlich festgestellt, dieses positiv bekloppte Psycho-Ding, das kannst du auch niemandem einimpfen, das musst du einfach mitbringen. Und Rüdiger verkörpert das halt auf dem Platz. Siehst du das auch so, Christian?
Ja, so wie ich es gerade auch im Vorgespräch schon sagte. Also er ist natürlich auch, oder er hat es, glaube ich, jetzt auch nicht leicht so in seiner Nationalmannschaftszeit, weil auch immer so diese Bruder-Leichtfuß-Attitüde, auch hier und da mal gerne einen Fehler drin, eine Unsicherheit, irgendwelche Faxen. Aber wenn der es schafft, halt diese Seriosität und gleichzeitig diese Besessenheit, einen Zweikampf zu gewinnen, ausstrahlt, ist der halt also ein absoluter Eckpfeiler und wahrscheinlich sogar einer der besten, also sicherlich einer der besten Verteidiger der Welt, wenn der diese beiden Komponenten aufs Spielfeld bringt. Und ich glaube, das hat er gestern geschafft und halt auch dass es auch grundsätzlich seine Reputation in Deutschland gesteigert hat, gestern dieses Spiel. Und wenn du halt so einen Typen hast, der, also die Szene hat mich so an den, klar ein bisschen anders, weil es da noch, das Spiel da noch offen war, aber wo Kimmich den Neuer durchschüttelt in dem, wann war es denn, in dem Ungarnspiel, glaube ich.
Und das halt, die Haare rausreißt.
Genau, und dass halt solche Szenen dann immer gefeiert werden und ja, irgendwie kam ja, zeigt halt, dass irgendwie in dieser Mannschaft dann doch irgendwie so ein ziemlich guter Spirit herrscht. Und ich fand auch Rüdiger so grundsätzlich als Motivator, als Pusher irgendwie sehr, sehr auffällig. Ich erinnere mich an die Szene, wo das Schlotterbeck das Tor geschossen hat, was dann zurückgenommen wurde, wie er ihm dann nochmal so positiv zuredet und ihn bestärkt, so von wegen, ja, sauber Junge, jetzt hast du es hier eingezeigt, weil er ja auch in der Kritik stand. Ich glaube, dass Rüdiger einfach für diese Mannschaft sehr, sehr wertvoll sein kann und ist.
Ja. Er reißt aber auch immer wieder, ich gebe ja immer gerne ein bisschen Wasser in den Wein.
Bitte.
Es entstehen aber auch immer wieder in dieser Verteidigung Lücken, wo dann halt eben auch die Gegner durchstoßen können. Das hatten wir jetzt gegen die Dänen ein paar Mal. Und das wird mit Blick auf das kommende Spiel mit dem höchstwahrscheinlichen Gegner Spanien aber ein richtiges Spiel mit dem Feuer, ehrlich gesagt. Weil die haben vorne im Abschluss nochmal ganz andere Qualität als die Dänen, ehrlich gesagt.
Ja.
Jetzt hat Heulund gestern ein verhältnismäßig gutes Spiel gemacht, der eigentlich der Shootingstar da sein soll, 70 Millionen wert, aber eben noch nicht so richtig ins Turnier gefunden hat. Die Spanier, wenn du denen solche Räume anbietest, Jamal auf rechts, Nico Williams auf links, Herzlichen Glückwunsch.
Aber das ist ja nicht nur eine reine Innenverteidiger-Geschichte, ne? Also da sind ja mehrere Leute beteiligt, das ist ja nicht nur die
nicht Rüdiger allein, das ist die gesamte Abwehrkette, auch im Zusammenspiel mit den Außen, ne? Also ich meine, da kommt Tempo auf die Außen zu, egal ob das jetzt Kimmich rechts ist oder Mittelstädtraum links. Das wären spannende Zweikämpfe, glaube ich, da auf den Flügeln.
Wobei die Spanier so ein bisschen, falls es die Spanier werden, wir bezeichnen ja jetzt vorher auf, es könnte auch Georgien sein,
wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Darauf
wollte ich gerade kurz hinaus. Wobei man sagen muss, dass Spanien, wenn man Vergleich zu Deutschland ziehen will, dass sie durchaus auch ähnliche Probleme haben, dass sie sich sehr viel rund um den Strafraum erarbeiten, aber sehr wenig davon reinmachen, noch deutlich weniger als die deutsche Mannschaft. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Toren sind sie durch die Vorrunde. Die haben das erste Spiel deutlich gewonnen, gegen allerdings auch ein schwaches Kroatien und danach dann hat es ihnen meistens ein Torunterschied gereicht.
Ja. Also sie hätten aber auch 6-0 gegen Italien gewinnen können.
Ja, hätten, ne? Also, haben aber nicht. Also das ist halt, das ist genauso wie wir über die deutsche Mannschaft reden und sagen, man müsste mal ein paar mehr Bälle reintun. Das ist bei den Spaniern ähnlich, aber natürlich trotzdem gebe ich dir komplett recht, man muss da noch sehr viel konzentrierter verteidigen auf der einen Seite, muss auf der anderen Seite vorne sehr viel besser die Chancen nutzen. Aber wird auf jeden Fall, wenn wir davon ausgehen, dass es Spanien wird und nicht Georgien, dann wird es auf jeden Fall ein hochkarätiges Spiel.
Gehen wir mal weiter davon aus. Es gibt ja in Deutschland eine gesunde, manchmal vielleicht auch etwas krankhafte Grundskepsis. Ja? Und in Gesprächen, die ich geführt habe, auch vor diesem Achtelfinale, habe ich viel mitbekommen, was in die Richtung ging, ja gut, Achtelfinale, das werden wir wohl irgendwie noch wuppen, aber wir können uns ja alle schon mal mental darauf einstellen, dass dann im Viertelfinale gegen Spanien allerspätestens Schluss ist. Diese Annahme vorab und diese Skepsis schon jetzt zu sagen, ach, gegen Spanien haben wir uns in großen Turnieren nie gut verkauft, ist das nicht auch ein Stimmungsdämpfer, den man sich dann selbst erteilt? Das ist doch eigentlich irrational.
Ja, aber es ist ja jetzt vor einem möglichen Viertelfinale gegen Spanien, ist es ja nur eine realistische Einschätzung aufgrund der sportlichen Voraussetzungen und der Auftritte bei diesem Turnier. Also wir erinnern uns, Deutschland hat 5-1 gegen Schotten gewonnen, die völlig falsche Taktik gegen sie gewählt haben. Dann haben sie sich schon schwerer getan gegen Ungarn, gegen die Schweiz mit Ach und Krach den Ausgleich geschossen. Dänemark hatte starke Phasen, die dazu hätten führen können, dass Deutschland sich aus dem Turnier verabschiedet. Und dann kommt jetzt wirklich der erste richtige Knallergegner. Okay. So, natürlich besteht die Möglichkeit, die geschilderte Nervenflatterei vom Tor, wenn die Spanier die bekommen und die Chance nicht reinmachen und Herr Füllkrug eingewechselt, dann wieder in der 78. Minute einen reinköpft, ja, dann sehen auch die Spanier blöde aus, gar keine Frage. Aber man muss ja erstmal damit rechnen, dass die Spanier die spielbestimmende und bessere Mannschaft sein werden.
Also du sagst, diese Skepsis ist sogar hochgradig rational. Also weil man einfach genug Fakten hat, um zu sagen.
Ja, ich meine, klar, so ist natürlich auch natürlich ist eine gewisse Mentalität in Deutschland so. In den USA, wenn du da einen anderen Sport hast, da wird jeder amerikanische Fan sagen, so, die hauen wir von der Platte, die kicken wir aus dem Turnier. Das ist ein ganz Unterschied. Das ist aber die Mentalität hier so einfach so.
Die ist aber in der Mannschaft nicht so vorhanden, ne? Also ich finde, wenn du mit den Spielern redest, die strahlen schon aus und dann nehme ich denen auch ab, die sind sehr selbstbewusst und sagen, ja, warum sollen wir denn die Spanier nicht schlagen? Also,
sind ja auch nicht chancenlos, das sage ich gar nicht.
Ich finde auch nicht, dass Spanien eine Übermannschaft ist. Also ich finde, die haben auch, also die Gruppe ließ sich auf dem Papier, in der die war natürlich sehr stark, aber wenn wir ehrlich sind, Kroatien hat unfassbar fürchterlich schlecht gespielt, das gesamte Turnier über. Die Italiener waren jetzt auch keine Übermannschaft, die sind gegen die Schweizer nicht nur verloren, sondern sind wirklich untergegangen, spielerisch gegen die Schweizer, gegen die sich die Deutschen auch schwer getan haben. Also ich bin kein Freund von Quervergleichen, aber da sieht man, dass das deutsche Spiel gegen die Schweiz auch nicht ganz schlecht war.
Hätten sogar zumindest die Schotten gewinnen können gegen
Italien. Ja, also deswegen, Spanien ist keine Übermannschaft. Ich finde, die haben auch in all den Spielen durchaus was angeboten, aber haben halt Gegner gehabt, die das überhaupt nicht nutzen konnten. Also wenn die Italiener einen Spieler wie Musiala gehabt hätten oder einen Havertz oder einen Gündogan, dann hätten die Spanien auch wehtun können in ganz vielen Momenten. Hatten sie aber nicht, haben sie nicht. Von daher, ich sehe das nicht so eindeutig. Ich glaube schon, dass das ein sehr spannendes Duell sein kann. Vielleicht nicht auf Augenhöhe, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall treffen da zwei Mannschaften aufeinander, die zumindest so beide den größten Anspruch haben, den ich im Turnier sehe, den Ball zu haben und das Spiel zu gestalten. Und von daher kann das sehr interessant werden.
Also du hast ja auch den Vorteil mit einem Musiala zum Beispiel. Der hat ja jetzt gegen die Dänen wahrlich nicht sein bestes Spiel gemacht bei diesem Turnier. Und trotzdem macht er am Ende noch ein Tor, das Ruhe reinbringt in diese ganze Angelegenheit. Der hat ja für seine Verhältnisse hat er ja gegen Dänemark wirklich nicht gut gespielt. Oft vertändelt, Pässe nicht angekommen, war also nicht der spielbestimmende und unterschiedmachende Akteur auf dem Feld wie zuvor. So, und aber natürlich kann der diese eine entscheidende Aktion gegen Spanien herbeiführen, weshalb Deutschland dann ja nach München reisen dürfte ins Halbfinale.
Lasst uns unter Deutschland-Dänemark 2-0 nochmal einen Strich machen. Und zwar mit der abschließenden Frage zum Spiel an euch drei. War das ein gutes Spiel der deutschen Nationalmannschaft?
War ein ordentliches Spiel. Also das ist in der Anfangsphase ein sehr gutes Spiel. Da gebe ich Julian Nagelsmann komplett recht. Die ersten 20 Minuten waren richtig, richtig gut. Danach hast du den Dänen ein bisschen zu viel angeboten. Unterm Strich aber hochverdient weitergekommen. Ordentliches Spiel. 2-, 3+, 3 so in dem Bereich, wenn ich Schulnote machen müsste. Also ja, reiß eigentlich um, aber dafür, dass du Achtelfinale in einem Turnier bist, ein hochseriöser Auftritt, kann man mit leben.
Ja, die Dänen waren jetzt ja auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ne? Also von daher, war ein sehr ordentliches Spiel. Teilweise gut, in der Tat, und kann man, glaube ich, mit leben. Aber unterm Strich hätte weitergekommen, selbst wenn es schlecht gewesen wäre.
Aber du kannst natürlich die Debatte nochmal weiter stricken. Christian, du schreibst über Gündogan in deiner Bewertung, ein Steckpass alleine reicht, um eine Abwehr auszuhebeln, doch zur Vollendung bräuchte es auch jemanden, der die dadurch entstandenen Chancen verwertet.
Ja.
Und damit möchte ich nochmal zur Havertz-Diskussion überleiten, jetzt vor dem Spiel gegen höchstwahrscheinlich Spanien. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gegen Spanien Fakt sage.
Männer, bevor das passiert, muss ich einen auf Wetten, dass machen und mich aus dieser Runde verabschieden.
Weil es gibt
einen Anschlusstermin.
Ja.
Ich danke euch für die Diskussion. Verschwinde schnell aus dem Bild und ihr macht weiter.
Sebastian, danke, dass du da. Und schon ist er weg. So schnell geht das hier. Wir lassen ihn einmal kurz rausgehen. Wenn die Tür wieder zu ist, werden wir hier die Folge wieder aufnehmen. Jeopardy-Theme können wir kurz einspielen. So, weg ist er. Nochmal. Du hast in deiner Bewertung geschrieben, Gündogans Steckpässe sind Zucker, die können eine komplette Abwehr aushebeln. Allerdings brauchst du jemanden, der den Ball dann mal schnell annimmt und auch ins Tor schiebt. Lasst uns zum Schluss nochmal drüber reden. Diese Havertz-Füllkrug-Geschichte, war sie jetzt gegen Dänemark richtig und muss man spätestens gegen Spanien nochmal nachsteuern? Weil letztendlich, mein Argument ist, der Bundestrainer redet vom Leistungsprinzip. So stelle ich dann nicht auch den Stürmer aus, der am Ende den Stürmer auf, der aus dem Spiel heraus mehr Tore schießen kann oder überhaupt Tore schießen kann? Muss man es nicht mal ausprobieren? Oder ist ein Viertelfinale nicht der richtige Ort gegen Spanien, um so ein Experiment zu wagen? Wie seht ihr das?
Ja, also ja gut, ich glaube, man muss ja immer sowieso den jeweiligen Gegner bewerten und da die entsprechende Taktik für auswählen. Jetzt hätte man natürlich auch mit Füllkrug spielen können. Sebastian hat es vorhin ganz gut eigentlich dargestellt, warum es aber auch mit Havertz eigentlich klug war und das ja auch funktioniert hat. Macht er zwei Tore, ne, dann sagt keiner, hätten wir mal den Füllkrug spielen lassen. Also dann am Ende hängt es immer so von so Kleinigkeiten ab. Ich glaube, dass es gegen die Spanier nicht das Spiel wird, das Niklas Füllkrug so richtig bereichern würde, ehrlich gesagt. Aber kann Wopi wahrscheinlich besser beurteilen.
Nee, also ich sehe das ähnlich. Also ich fand, das größte Argument für Füllkrug war ja jetzt bei dem Dänemark-Spiel vor allem die Physis von diesen drei Abwehrkanten da bei Dänemark. Um nochmal zu Havertz zurückzukommen, also ich finde, das geht unabhängig von dieser Chancenverwertung hat er ja, war der sehr gut im Spiel. Und weil du die Gündogan-Bewertung schon angesprochen hattest, da kann man natürlich dann auch noch dazu sagen, dass Füllkrug vielleicht diese Bälle auch gar nicht erreicht hätte oder eben gar nicht in diese Situation gekommen wäre. Weil man sieht das, wenn Musiala, wenn Gündogan, wenn Havertz, wenn die mit einem Kontakt den Ball laufen lassen, das geht so unfassbar schnell. Und ohne Füllkrug dazu nahe zu treten zu wollen, ich glaube, dass er dann halt ab und zu dann schon in diesen Situationen überfordert wäre und dann das Spiel einfach viel zu schnell an ihm vorbeigeht. Ich glaube, ich würde auch gerade eben, weil diese Struktur gerade im deutschen Angriffsspiel, so wie sie jetzt gegen Dänemark war, ja eigentlich ganz in Ordnung war, eigentlich ganz gut war, würde ich auch so wieder im möglichen Viertelfinale gegen Spanien starten. Und wir wissen ja alle noch nicht, klar, das ist halt noch offen, wie würde Füllkrug denn funktionieren, wenn er wirklich in der Startelf mal stehen würde. Ist er nicht wirklich in diesem Turnier doch eigentlich derjenige, der von der Bank kommt und dann den Ball da irgendwie reinmurmelt. Ich glaube, was noch interessant wäre, bei einer möglichen Führung bräuchtest du ihn ja gar nicht. Also vergessen wir das. Aber ja, grundsätzlich finde ich, dass man jetzt bei diesem Konzept mit Harvard auch gegen im Viertelfinale bleiben sollte.
Wird interessant zu sehen. Wir werden es auf jeden Fall spätestens am Samstag an dieser Stelle hier besprechen. Ob der Gegner jetzt Spanien oder Georgien hieß, das wissen wir jetzt noch nicht. Wir wissen nur, wir sehen uns hier Samstag wieder. Ein Schlusswort noch vielleicht an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wie du es gestern bei dir in der Gegend wahrgenommen hast, was du noch in Dortmund so erlebt hast. Ich fände es schade tatsächlich, auch aufgrund der Party-Evolution, die unter den deutschen Fußballfans gerade stattfindet. Also ich habe gestern bei mir in Duisburg zum ersten Mal wirklich Autokorso gehört. Ich habe ihn nicht gesehen, gehört. Und Feuerwerk in der Ferne. In den vergangenen Wochen war es bei mir eher so, dass ich türkische Autokorsos an mir habe vorbeifahren sehen. Das liegt aber auch daran, dass die türkischen Fans natürlich nochmal eine andere Mentalität haben. Da wird ja im Prinzip bei jedem erfolgreichen Pass schon eine Rakete in die Luft geschossen. Also ich fand es ganz interessant zu sehen, dass jetzt mit diesem K.O.-Rundensieg offensichtlich auch die Partystimmung noch ein bisschen gelöster war. Davon würde ich sehr gerne auch mehr sehen in den kommenden Wochen.
Ich habe nur Regentropfen gegen meine Scheibe prasseln gehört, ehrlich gesagt. Also, obwohl ich gar nicht so weit weg von dir wohne. Aber aber grundsätzlich natürlich, es geht so eine gewisse Euphorie natürlich los. Je weiter man kommt, umso mehr hofft man, umso mehr fiebert man mit und ist auch am Ende erlöster, wenn es tatsächlich halt geklappt hat. Kann nicht schaden, kann diese Mannschaft nur beflügeln, haben wir schon mal drüber gesprochen. Sie braucht das definitiv und mal gucken, ob es ihr dazu in Stuttgart irgendwie auch beitragen wird, erfolgreich den Spaniern Mann zu stehen.
Du hast ja viel Party draußen gar nicht mitbekommen, du hingst ewig im Stadion fest, aber hast du trotzdem einen kleinen Eindruck?
Ja, also ich einfach diese Gelöstheit und mal wieder mit Freude Länderspiele sehen zu können. Ich finde, das ist schon der gravierendste Unterschied zu den Monaten zuvor. Und ich merke das halt auch gerade so in meinem Umfeld, dass sich wieder viele für Fußball interessieren, die sonst eigentlich damit nichts zu tun haben, die dann wenigstens bei den Spielen mal hingucken. Diese neue Entwicklung, was heißt neue Entwicklung, ist ja nicht ganz neu mit Social Media, aber das mal jetzt nach 3 wirklich sehr, sehr miesen Turnieren mal wieder auch über die sozialen Netzwerke so eine Atmosphäre, irgendwie coole Szenen beim Saxophonisten angefangen, bei den Fanfesten, irgendwelchen Korsos, dass da irgendwie schon was entsteht oder jetzt die holländischen Fans und sowas. Das ist halt irgendwie, ja, es ist schon mal wieder was anderes, mal wieder so ein bisschen so Fußball wie früher Gefühl, und ich glaube, das tut allen auch gut um die Nationalmannschaft, die jetzt so sehr grau wurde in den vergangenen Jahren, sehr gut.
Ein schönes Schlusswort.
Sommermärchen kriegen wir nicht, aber ein Regenmärchen
hatten wir. Ja, Sommermärchen, hätten wir mal Sommer, dann könnten wir vielleicht mal drüber reden, aber das passt schon ganz gut, finde ich. Ob es weitergeht, ob es mit der Euphorie weitergeht, ob da noch Luft nach oben ist, wir wissen es spätestens Freitagabend. Und ihr seht uns dann am darauffolgenden Tag, am darauffolgenden Morgen dann wieder hier im Studio stehen. Gibt natürlich die nächste Sonderfolge, die nächste Folge EM Insight. Gerne einschalten. Gibt es natürlich als Podcast und als Vodcast, wie ihr das von uns kennt. Ich bedanke mich bei Andreas. Ich bedanke mich bei Christian.
Danke auch.
Und ich hoffe, wir treffen uns hier noch ein paar Mal, liebe Leute. In diesem Sinne, haut rein. Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao, ciao.
Fußball Insight, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.